aus dem Römerbrief, Römerbrief Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Da schreibt Paulus: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Liebe Schwestern und Brüder, was ist eigentlich das Entscheidende im Christentum? Worum geht es im Christentum? Um Leistung oder um Gnade? Am letzten Montag hat das sogenannte Jubiläum für die Reformation begonnen. Im nächsten Jahr, am 31. Oktober, wird es 500 Jahre her sein, dass Martin Luther seine Thesen in Wittenberg an die Schlosskirche genagelt hat, oder so ähnlich jedenfalls soll es gewesen sein. 500 Jahre Reformation. Und das große reformatorische Anliegen, das war gewesen, der Mensch wird gerecht allein aus Gnade. Allein aus Gnade. Das heißt, ich kann durch keine andere Art von Leistung mir die Seligkeit verdienen. Und doch lebt ein Christ nicht in absoluter Passivität. Und das will uns unser Predigttext deutlich machen. Ich möchte diesen Text angehen wie ein Kletterer, der sich im Gebirge bewegt. Der klettert von Absatz zu Absatz. Er braucht einen sicheren Halt, bevor er dann an die nächste Stelle kommt. Und so geht es dann weiter, bis er dann sein Ziel erreicht hat und vielleicht nicht bei einem solchen Wetter, aber normalerweise einen herrlichen Ausblick hat. Und wir wollen genau so starten, von einer sicheren Ausgangsposition, von dem, was uns Halt gibt. Genau, und jetzt beginnen wir mal unsere Bergtour. Das wird jetzt in Etappen unser Predigttext sein, den ihr an der Wand seht. Und ich hatte zunächst gelesen in der neuen Genfer Übersetzung und wir werden jetzt den Luthertext vor uns haben. Es ist immer manchmal ganz interessant, so bei Bibeltexten ein bisschen zu schauen, wie übersetzt der eine, wie übersetzt der andere. Inhaltlich ist es ja immer das Gleiche. Es geht um die Barmherzigkeit Gottes. Paulus hat den Christen in Rom von dem berichtet, was Gott an ihnen getan hat. Und nicht nur in Rom, wir haben ihm aus dem Korintherbrief gelesen, dass Gott barmherzig ist. Sie haben es, die Christen in Rom, selber erfahren. Und nicht nur sie, sondern zu allen Generationen haben Menschen erfahren, dass Gott ein Gott der Barmherzigkeit ist. Es gibt da einen, der das auf sehr dramatische Art erfahren hat. Und das war der Mönch Martin Luther. Und was für ihn und im Grunde genommen für jeden Menschen dieser Welt gilt, das hat Luther in einem Lied in ganz kurzer Form zusammengefasst. Diese Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes. Und aus diesem Lied möchte ich heute Morgen zitieren. Es ist, wie gesagt, ein altes Lied. Luther ist nicht Zinetti und auch nicht Siebald und wer sonst noch so sein könnte heutzutage. Luther ist eben Luther und er ist 500 Jahre alt. Und darum werden die Worte und die Formulierung ein bisschen alt klingen. Aber der Inhalt, das, was er ausdrücken will, das hat heute die gleiche Aktualität wie vor 500 Jahren. Das Lied heißt: Nun freut euch, lieben Christen, gemein. Dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren. Mein Sünd mich quälte Tag und Nacht, darin war ich geboren. Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Guts am Leben mein, die Sünd hat mich besessen. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dacht an sein Barmherzigkeit. Er wollt mir helfen lassen. Er wandt zu mir das Vaterherz. Es war für ihn fürwahr kein Scherz. Er ließ sein Bestes kosten. Er sprach zu seinem lieben Sohn, die Zeit ist hier zu erbarmen. Fahr hin, meins Herzens werte Kron, und sei das Heil der Armen. Und hilf ihm aus der Sündennot, erwürg für ihn den bitteren Tod und lass ihn damit leben. Das Entscheidende im Christentum ist, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um unseretwillen, dass wir leben können, dass wir die Erlösung finden. Gott hat Erbarmen mit den Menschen. Und dieses Erbarmen, das hat einen Namen, diese Barmherzigkeit, Jesus Christus. Dass Gott barmherzig ist, zeigt sich daran, was Jesus für uns getan hat. Dass er gekommen ist, dass er das Leiden auf sich genommen hat, dass er für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist. Das ist die Basis für die Barmherzigkeit. Ohne dieses Geschehen am Kreuz von Golgatha und der Auferstehung hätte diese Barmherzigkeit keine Basis, wäre diese Barmherzigkeit Gottes gar nicht möglich. Und damit würde die Voraussetzung fehlen für alles christliche Leben. Und wer das verleugnet oder wer das hinten anstellt, diese Erlösungstat Jesu Christi, der geht am Entscheidenden des Christentums vorbei. Die Barmherzigkeit Gottes, das ist der sichere Tritt, auf dem wir unseren Weg heute beginnen wollen. Das ist die Ausgangsbasis für all das, was Paulus jetzt an die Römer, in die Gemeinde in Rom schreibt. Wir kommen zum nächsten Schritt unserer Bergtour. Paulus fordert die Christen, die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben, auf, darauf eine Antwort zu geben. Gebt eure Leiber hin als ein Opfer. Diese Antwort besteht in einem Opfer. Jetzt, liebe Schwestern und Brüder, was bitteschön ist ein Opfer? Sicherlich wisst ihr alle, was ein Opfer ist. Aber wahrscheinlich hat der eine diese und der andere jene Vorstellung jetzt im Kopf. Ich mache das gerne mal, wenn ich mich auf die Predigt vorbereite, dass ich mal ein bisschen google. Und wisst ihr, was mir als erstes kam, wenn ich Opfer eingebe bei Google, dann kommt Opfer in der Bedeutung Opfer im Straßenverkehr. Da kommt jemand zu Schaden oder kommt sogar um. Oder Opfer eines Sexualdelikts und dergleichen. Das hat Paulus so sicherlich nicht gemeint. Also habe ich Google wieder beiseite gelassen und habe die Bibel aufgeschlagen. Und gleich auf den ersten Seiten der Bibel, im ersten Buch Mose, da heißt es, Kain brachte dem Herrn ein Opfer. Das heißt, dieses Opfer brachte ihm, es war etwas Freiwilliges. Etwas Freiwilliges, etwas Positives. Und dann hat Opfer, und das Alte Testament ist ja voll von dem Thema Opfer, Opfer noch ein ganz wesentliches Merkmal, Opfer soll etwas Makelloses sein. Auch dazu ein Zitat aus dem Alten Testament. Im dritten Buch Mose heißt es, wenn jemand ein Dankopfer dem Herrn darbringt, um ein Gelübde zu erfüllen oder aus freiem Willen von Rindern oder Schafen, so soll das ohne Gebrechen sein, damit es wohlgefällig sei und es soll keine Fehler haben. Ein Opfer im Alten Testament war das Beste aus dem Besitz des Israeliten, das er Gott geben konnte. Nicht irgendetwas, von dem ich mich schon lange sowieso trennen wollte oder was ich gar nicht mehr brauchen kann, das opfere ich jetzt. Opfer ist kein Almosen, das ist ein Riesenunterschied, sondern Opfer ist etwas Wertvolles. Wertvoll für mich, der es gibt, und es soll auch wertvoll sein für den es bestimmt ist. Und, fährt Paulus fort, es soll lebendig sein. Also nicht so wie abgestandenes Wasser. Ich nehme an, das ist etwas lebendiges Wasser hier. Sehr gut, sehr gut. Lebendig, frisch und kühl. Vielen Dank. Ja, so soll Opfer sein. Lebendig, frisch, nicht müde und teilnahmslos oder gelangweilt, sondern mit Begeisterung. Und, schreibt Paulus, Opfer soll heilig sein. Jetzt sind wir schon wieder so einem Spezialausdruck. Heilig, was ist heilig? Im Alten Testament wurde all das als heilig bezeichnet, was eine besondere Bestimmung hatte, und zwar Bestimmung für Gott. Zum Beispiel bei Geschirr, bei Dingen, die man sonst normalerweise jeden Tag braucht, da wurde etwas herausgenommen, das war heilig, weil es nur zu Gottesdiensthandlungen verwendet wurde. Ein heiliges Gerät zum Beispiel. Es soll wohlgefällig sein, dem Empfänger soll es wohlgefallen oder wie die neue Genfer übersetzt, es soll Freude machen. Und ich möchte noch ergänzen, liebe Geschwister, es soll noch oder es kann noch eins sein. Es muss nicht, aber es kann auch etwas anderes sein. Opfer kann manchmal auch schmerzvoll sein. Etwas weggeben, etwas aufgeben fällt nicht immer leicht, aber es kann manchmal notwendig sein, um Not zu wenden und dem Erhalt des Lebens dienen. Und ich denke, das bekannteste und das wichtigste Opfer, von dem wir gehört haben und von dem wir in der Bibel lesen, ist das Opfer, das Jesus selber gebracht hat. Das war ein schmerzvolles, aber auch ein notwendiges Opfer, um die Not der Menschheit zu wenden. Opfer kann auch schmerzvoll sein. Opfer gehört zu unserem Leben. Das gilt sowohl im ethischen wie auch im geistlichen Bereich. Bezogen auf den ethischen Bereich hat Albert Schweitzer einmal gesagt, ohne Opfer kann eine Gesellschaft nicht bestehen. Ohne Opfer kann eine Gesellschaft nicht bestehen. Und Paulus würde vielleicht so formulieren, ohne Opfer kann ein Christ oder eine Gemeinde nicht bestehen. Nicht die Lehre das, wenn es keinerlei Opfer gäbe, wenn niemand bereit wäre, etwas Wertvolles, Wichtiges hinzugeben. Gebt euren Körper, schreibt Paulus, gebt euren Körper Gott als ein Opfer. So wie die Israeliten früher das Beste von ihrem Besitz Gott gegeben haben. Und wenn er jetzt sagt Körper, dann beinhaltet Körper auch Herz, das Zentrum unseres Fühlens, oder Kopf, Verstand, Zentrum unserer Entscheidungen, unsere Sinnesorgane, Reden, Sehen und was es so gibt. All das gehört zum Thema Körper und das sollen wir Gott zur Verfügung stellen. Oder wie die Genfer übersetzt, euer ganzes Leben. Die einzige angemessene Antwort darauf, also auf die Barmherzigkeit Gottes, ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Ich habe vorhin einen alten Text zitiert von Martin Luther. Ich möchte zu diesem Thema Opfer auch noch einen Text zitieren, aber von einem Liedermacher unserer Zeit. Lukas Di Nunzio schreibt, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Wir werden das Lied nachher noch singen. Liebe Geschwister, wir gehen weiter in unserer Bergtour und kommen zum nächsten Absatz. Es hat sich schon angedeutet, denke ich, gerade beim Thema Opfer, was jetzt kommt. Im alten Israel war es so, dass Opfer immer im Zusammenhang mit Gottesdienst erbracht wurde. Opfer und Gottesdienst gehören zusammen. Was, bitteschön, fällt uns ein, wenn wir das Stichwort Gottesdienst hören? Ist das ein Ritual, eine Kulthandlung, so vielleicht wie im alten Israel war, musste man das als solches ansehen? Gottesdienst vielleicht in der Weise Begrüßung, Lied, Gebet, Predigt, Segen, Verabschiedung. Oder ungefähr, Abendmahl gibt es dann auch nochmal dabei, ist klar. Natürlich ist es ein Gottesdienst. Aber das ist nicht der Gottesdienst, den Paulus meint. Grundsätzlich beim Gottesdienst, wer dient wem? Wer Gottesdienst? Gott dient uns oder wir dienen Gott? Es gibt einen Ausdruck, der in unserer Zeit sehr viel Verwendung findet. Dieser Ausdruck heißt ganzheitlich. Ich nehme an, der wird euch auch immer wieder schon mal begegnet sein. Vielleicht habt ihr ihn auch selber verwendet. Zum Beispiel im Gesundheitswesen, da habe ich jetzt wieder bei Google gefunden. Gesund leben heißt ganzheitlich leben. Körper, Seele und Geist in Einklang bringen. Dann kann man gesund leben. Oder im Erziehungs- oder im schulischen Bereich Schule ganzheitlich leben. Das heißt, fachübergreifende Projekte erarbeiten. Etwas ganzheitlich tun. Und Paulus meint einen Gottesdienst, der unser ganzes Leben umfasst. Also könnte man auch hier sagen, ganzheitlich. Körper, Seele und Geist. Ein Gottesdienst, der in allen Bereichen unseres Lebens stattfindet. Und ein Gottesdienst, der eben nicht auf einen bestimmten Wochentag reduziert ist. Wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle, mit allem, was ich habe und bin, so wie die Israeliten das Beste ihres Besitzes für Gott gegeben haben, dann nennt Paulus das einen Gottesdienst. Und zwar ein vernünftiger Luther oder ein wahrer Gottesdienst, neuere Übersetzung. Wenn es auf den ersten Blick jetzt auch den Anschein haben mag, dass wir Gott damit dienen, ist es, glaube ich, doch eher umgekehrt. Denn wie ist das, ihr Lieben, wenn ich im Straßenverkehr mich an die Straßenverkehrsordnung halte, also zum Beispiel bei Rot nicht über die Kreuzung fahre, wem diene ich damit? Dem Verkehrsminister? Oder doch eher mir und vielleicht meinen Mitmenschen, vielleicht demjenigen, der jetzt von der Querstraße kommt und den ich nicht über den Haufen fahre? Der wahre Gottesdienst dient mir und meinen Mitmenschen. Wir gehen den nächsten Schritt auf unserer Bergtour. In diesem zweiten Vers jetzt, aus dem dieser Abschnitt ist, geht es dem Apostel um Hinweise für Opfer und Gottesdienst, wie das jetzt konkret aussehen soll. Und er sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich oder richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Nicht nach den Maßstäben dieser Welt richten. Wohlgemerkt, es geht jetzt hier, oder Paulus meint jetzt hier nicht, entfernt euch aus der Welt. Das kann nicht gemeint sein. Wir leben in dieser Welt und wir haben uns in dieser Welt zu behaupten. Paulus sagt, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Was sind die Maßstäbe dieser Welt? Wenn ich das jetzt etwas überspitzt ausdrücken wollte, dann würde ich sagen, so nach der Devise, jeder ist sich selbst der Nächste. Oder noch schlimmer, wer nicht klaut, der kommt zu nichts. Oder jedem das Gleiche, aber mir das Meiste. Sind das so etwa überspitzt natürlich? Maßstäbe dieser Welt. Maßstäbe dieser Welt, die dazu führen können, was der Prophet Jesaja ausdrückt. Da heißt es, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Und darum fordert Paulus auf zur Erneuerung eures Sinnes. Fordert auf, dass wir uns von Gott neu ausrichten lassen. Aber ist die Welt jetzt wirklich so schlecht? Habe ich das nicht jetzt stark übertrieben? Ist die Welt wirklich so schlecht? Schaut jeder wirklich nur auf sich? Menschen sind doch gut, oder? Ich zitiere jetzt einen Ausleger, der zu diesem Thema Folgendes geschrieben hat. Je genauer wir das Verhalten der Menschen studieren, umso erstaunter wird man sein über das Ausmaß an Liebe und Zuvorkommenheit untereinander. Nur weil wir so selten noch unmittelbare Hilfe brauchen, steht dieser Aspekt nicht mehr so vor uns vor Augen. Tatsächlich aber bringen Menschen viele Opfer füreinander, also gute Taten, die sie nicht tun müssten. Sie spenden Blut, sie engagieren sich in gemeinnützigen Vereinen, sie tragen einen Organspendeausweis, geben Geld für völlig fremde Menschen in anderen Kontinenten und fühlen sich schlecht, wenn sie es nicht tun. Das muss man doch mal anerkennen. Jedenfalls scheint die moralische Ausgangslage des Menschen an sich nicht schlecht zu sein. Kennen wir solche Situationen, wenn wir mit Menschen, die so denken, sagen wir mal, die vielleicht humanistisch eingestellt sind, ins Gespräch kommen, die aber keine Christen sind, die von Jesus, von Gott nichts wissen wollen, aber die gute Menschen sind? Die gibt's ja, oder? Und die tun ja auch Gutes. Aber es ist alles eine Frage der Dimension. Und dazu noch ein anderes Beispiel von dem Philosophen David Hume. Der hat einmal festgestellt, wenn zwei Nachbarn Mittel aufbringen müssen, um ein Gelände trocken zu legen, einen Sumpf trocken zu legen, um nachher gemeinsam davon zu profitieren, dann dürfte das ohne größere Probleme möglich sein. Wenn jedoch 100 Bauern zum Trockenlegen eines Sumpfes profitieren könnten, wäre jeder einzelne Versuch zu argumentieren, dass mein Anteil mit diesem 1%, das bedeutet ja nicht viel. Und wenn ich da jetzt nicht mitmache, dann fällt das ja gar nicht auf. Größere Gruppen leisten somit möglicherweise diesem Trittbrettfahrerverhalten Vorschub. Sie werden sich drücken, werden sich schonen, werden auf Kosten anderer leben, vielleicht sogar noch schlecht über sie reden und sich rechtzeitig davon machen. Ist das nicht auch die Wirklichkeit unserer Welt? Solche Beispiele zeigen, dass etwas ganz schief laufen kann. Und das ist genau der Ansatzpunkt jetzt der christlichen Ethik. Wenn Paulus in unserem Text sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Schaut nicht, liebe Christen, ob ihr betrogen werdet von gerissenen Halunken. Gebt eure Güte nicht auf, nur weil andere nicht gütig sind. Stellt euch nicht der Welt gleich, die nach herben Enttäuschungen nur noch tut, was man tun muss und nur noch gibt, was man unbedingt schuldig ist. Verdankt ihr euer ganzes Leben nicht Gott allein und seiner Barmherzigkeit? Der Kooperationswillen des Menschen und seine Vernunft brauchen diesen Horizont der Barmherzigkeit, um wirklich vernünftig sein zu können. Der Horizont unseres Handelns ist eben nicht der Vergleich mit anderen Menschen, nicht der Vergleich mit den Menschen dieser Welt, sondern er ist der Blick auf die Güte Gottes, der uns das Leben geschenkt hat und alles, was wir dazu brauchen. Das heißt, so sagt dieser Ausleger, sich nicht dieser Welt gleichstellen, sondern und sich nicht nach den Verhaltensmaßnahmen und den Verhaltensregeln dieser Welt zu richten, sondern in bestimmten Situationen vielleicht sogar genau das Gegenteil zu tun, was diese Welt erwartet. Macht euch nicht mit dieser Welt gleich, heißt nicht aus dieser Welt sich verabschieden. Und dies nicht machen und diese Mode nicht mitmachen und dies, das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Es geht darum, dass da, wo wir die Barmherzigkeit, die Güte Gottes erlebt haben, dass wir die weitergeben, unabhängig davon, wie die Menschen darauf reagieren. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, bedeutet auch, dass wir nicht mitmachen müssen bei dem Rennen um größere Ehre, Besitz und Macht. Wie viel Opfer werden in dieser Welt gebracht, um Karrieren zu steigern, um Besitz abzusichern? Wie viel sorgt man sich um die Lebensqualität, die möglichst noch zu erhöhen, um ja nicht im Leben zu kurz zu kommen? Das tun nur Menschen, die Gott nicht kennen. Kommt dir das bekannt vor? Das tun nur Menschen, die Gott nicht kennen. Das sagt Jesus in der Bergpredigt, im Zusammenhang mit Sorget nicht. Das tun Menschen, die Gott nicht kennen. Aber die Gott kennen, die werden eine andere Lebensweise an den Tag legen. Macht nicht das Gleiche wie die Menschen dieser Welt. Richtet euch nicht nach ihren Maßstäben. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Nun ist es ja so, liebe Geschwister, so eine Erneuerung, von der Paulus hier spricht, geschieht nicht schlagartig. Wir sind Christen und wir bleiben es sicherlich auch als Lernende. Und vielleicht kann dieser heutige Vormittag, dieser Gottesdienst auch so ein Schritt, vielleicht ein Schrittchen auf diesem Lernprozess sein. Ich komme zum letzten Schritt unserer Bergtour und da sagt Paulus, dass wir prüfen sollen, was der Wille Gottes ist. Wenn wir uns auf ihn einlassen, wenn wir mit ihm leben, werden wir in den ganz praktischen Dingen unseres Alltags, und da haben wir uns ja als Christen zu bewähren, werden wir dann erfahren, ob es gut ist, was ich da jetzt tue oder was ich da sage, wie ich handle, wie ich reagiere, ob Gott daran Freude hat und ob es vollkommen ist. Liebe Gemeinde, wir sind auf der Höhe angekommen Und wenn jemanden jetzt, wie das ja manchmal auf der Höhe eines Berges sein kann, schwindelig wird, könnte ich das gut verstehen. Aber demjenigen, dem jetzt vielleicht schwindelig geworden ist, gerade wenn es darum geht, den Willen Gottes zu erkennen oder das Vollkommene anzustreben, wem da jetzt schwindelig geworden ist, dem empfehle ich nochmal wieder auf unsere Ausgangsposition zu schauen. Da haben wir gestartet, bei der Barmherzigkeit Gottes. Ich habe euch für Augen geführt, schreibt Paulus, wie groß Gottes Erbarmen ist. Mit dem Erbarmen Gottes haben wir unsere Tour begonnen. Und das Erbarmen Gottes, das soll uns auch in die neue Woche begleiten. Amen. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.